Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolliger. Mein Name ist Zeni Savané und er ist mir zugeschaltet aus der wunderschönen Südsteiermark, die Lese läuft. Aber es geht heute für uns weiter mit dem Weinlexikon. Wir beginnen dann gleich mit dem Buchstaben I, René, richtig?
Ja, herzlich willkommen und ich muss es noch einmal sagen, aus der wunderschönen Südsteiermark, weil bei uns ist jetzt wirklich der Herbst eingekehrt und jetzt freue ich mich auch schon langsam, wenn die Kastanien kommen, weil es wird schon kühler und jetzt ist soweit, jetzt kommt die Sturm- und Kastanienzeit. Sturm und Kastanien, vielleicht geht sie Kastanien
bei heute K.
ein bisschen aus bei K.
Ja.
In Sturm haben wir schon
Haben wir schon mal gehabt und wir können es hier an dieser Stelle sagen, falls jemand das damals nicht gehört hat oder die Folgen nochmal nachhören möchte, es war in unserer ersten oder einer der ersten Folgen, Sturm ist nicht so dein Liebling. Also der Fußballverein schon natürlich, aber das Getränk, da bist du jetzt nicht der größte Fan. Also können wir es weglassen.
Genau, es gibt nur eine, es gibt nur einen Sturm und das ist Sturm Graz. Und ich trinke jedes Jahr ein Viertel Sturm und es wird wieder nächste Woche am Sonntag passieren. Weil immer, wenn mein Sohn Geburtstag hat, sind wir beim Schneeberger Hansi und dort werde ich wie jedes Jahr mein Viertel Sturm trinken und das war's dann wieder fürs Jahr.
Ja, aber immerhin.
Immerhin ein Viertel, das passt.
Auch da kannst du wie immer fachkundig oder fachmännisch mitreden.
Dann kann ich da mitreden, dass der Sturm außer beim Schneeberger Hansi für mich nichts ist.
Okay, und was hast du denn für uns beim Buchstaben I? Ganz so viel gibt es da eigentlich gar nicht.
Also wahrscheinlich würde es viel mehr geben bei I, aber ich habe mir das Wort IGT, was wir schon einmal besprochen haben, wie wir über Italien geredet haben, noch einmal hervorgeholt. Indikationen Geographica Typica, eine italienische Kategorie für gehobenen Landwein. Und seinerzeit, vor allem in den 80er Jahren, waren ja die vermeintlich besten Weine auf einmal IGTs und keine Herkunftsweine mehr, weil wie ein Masetto, ein Solaia, ein Ornellaia auf den Markt gekommen sind, die ja mit internationalen Rebsorten dann bestückt wurden, ist dann eben das Wort IGT auf den Markt gekommen oder eben in die Weinkarten gekommen.
Sie durften nicht anders, also sie konnten ja nicht anders klassifiziert werden, diese Super Tuscans.
Absolut richtig. Du hast das Wort schon angesprochen, die Super Toskaneser, die eben dann aus internationalen Rebsorten dann gemacht wurden, sind dann eben zum Landwein degradiert worden. Und das ist immer der Witz an der ganzen Geschichte. Alles, was dann degradiert wird, was wo nicht hinpasst, wird ja dann auf einmal zum vermeintlich Besten. Und das haben wir, diese Thematik hatten wir auch schon einmal in einer der Folgen, wo es ums Thema Prüfnummer gegangen ist. Das heißt, alles auch in Österreich, was nicht die Prüfnummer bekommt, ist er dann Wein aus Österreich, Landwein oder Bergwein. Also auch ein vermeintlicher, runtergestufter Wein, der aber zu 90% auch fantastisch ist, weil er halt einfach nicht in eine Schiene reinpasst.
Mhm. Tatsächlich sieht man das häufiger, finde ich mittlerweile, vielleicht weil ich auch eben drauf achte und auch außerhalb der Toskana. Also da scheint sich der ein oder andere Winzer mal rechts und links von der Qualitätspyramide zu bewegen. Es ist dann die Herkunftspyramide. Oh, jetzt bin ich wieder der Praktikant, der nichts weiß.
Ja, du bist fantastisch. Aber die Grundaussage ist, es geht einfach um ein bestimmtes Raster. Wenn du dich darin bewegst, da geht es dann um die Prüfnummer, da geht es ums Thema Herkunft, da geht es um Rebsorten, um spezifische, die halt wahrscheinlich nur dort zugelassen sind oder ganz sicher nur dort zugelassen sind. Und wenn du halt eines dieser Kriterien nicht erfüllst, das heißt, du kriegst einfach die Prüfnummer nicht oder du baust eine Rebsorte an, die halt nicht in dieses Gebiet einpasst, dann wirst du halt heruntergestuft auf den Landwein oder auf den Wein aus Österreich oder die größte Herkunft Wein aus Europa.
Okay.
Was aber nicht immer heißt, dass der Wein nicht aus dem Gebiet kommt. Also das ist immer die Krux an der Geschichte. Deswegen ist es leider, wenn es auf der Flasche steht, für Endverbraucher oft ein bisschen schwierig. Es kann oft eine Riede sein, die einfach nicht klassifiziert ist oder wo nicht die richtige Rebsorte oben steht und das einfach nicht ins DAC-System einpasst. Und oder der Wein hat einfach keine Prüfnummer gekriegt. Es kann aber trotzdem ein Herkunftswein sein, der aber dann runtergestuft wurde, durch, weil er eben nicht irgendwo reinpasst, auf die größte Herkunft, und das wäre eben dann der Landwein. Oder?
Okay, ist das der größte gemeinsame Nenner? Quasi so ungefähr. Oder nein, der kleinste, also der größte, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, man merkt, das ist schon lange her mit der Schule.
Der kleinste gemeinsame Nenner wäre die Riede und der größte gemeinsame Nenner wäre Wein aus Europa eigentlich.
Wein aus Europa eigentlich. Und muss der italienische Winzer überhaupt um eine Prüfnummer ansuchen oder kann er sagen, es ist ihm eigentlich sowieso wurscht, weil er sowieso weiß, es wäre dann IGT oder was auch immer. Also ist es ratsam oder sogar verpflichtend? Auf jeden Fall, man muss prüfen lassen und es muss irgendwas draufstehen.
Am Ende des Tages haben sie sich dieses IGT erarbeitet mit einfach fantastischen Weinen. Und das ist ein Marketing-Tool geworden, aber natürlich willst du deine Herkunft aufschreiben. Also glaube ich zumindest.
Solltest du wollen. Halt nicht,
solltest du wollen. Und wenn es halt nicht so ist, weißt du einfach noch einmal das Thema Prüfnummer. Wenn du halt durchfallst bei der Prüfnummer und du schreibst es nicht auf, ist es mir persönlich auch vollkommen egal. Okay. Aber trotzdem, das Bestreben ist halt von den meisten Winzern, nicht von allen, von den meisten Winzern, die Prüfnummer zu bekommen und alle Kriterien zu erfüllen, damit man die Herkunft raufschreiben kann.
Okay, verstanden. Und das ist ja auch der Grund, warum ich, wie gesagt, jetzt IGT sehr, sehr, sehr häufig sehe. Also zumindest in meinem Weinregal ist mir das aufgefallen.
Und das sind auch die Weine, die du gern trinkst.
Ja, du kennst mich ja mittlerweile. Ja. Bei I hätte ich noch etwas, was für uns als Weinliebhaber, als Kunde oder als Gast dann natürlich auch wichtig sind. Im Restaurant gibt es manchmal, also je nach Weinkarte natürlich, eine Sektion auf der Karte, eine Rubrik internationale Weinsorten oder internationale Weine. Und wir hatten auch zu unserer letzten Folge, in der wir bei Gewi Großbritannien über Nye Timber, die ja mit ihrem Blanc de Blanc abgeräumt haben, den ersten Platz gemacht haben, zum ersten Mal vor Champagner sogar bei Schaumwein. Und da kam natürlich dann direkt von einem Zuhörer die Frage, wo kriegt man internationale Weine? Also zum Beispiel Nye Timber.
Den spezifisch würde man beim Wein Wagner bekommen. Das kann man ganz normal online auch bestellen, ist auf der Homepage.
Also muss ich kein Sommelier sein oder eben ein Gastronom?
Nein, das bekommt man, wie heißt das, B2B auf Fachchinesisch, gell?
B2B oder? Wäre ja nur fürs Fach.
Wie heißt für normale Menschen?
B2C,
Entschuldigung.
B2C, also was wir heute hier alles lernen. Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, ich bin ehrlich, B2C heute jetzt auch nicht auf die Schnelle gewusst. Aber B2C, genau, also jeder normale Konsument kann beim Wagner diesen tollen Sekt kaufen. Und es gibt natürlich andere tolle Händler, bei denen ich beziehe auch beim Wagner oder beim Döllerer oder beim Kracher Fine Wine. Oder dann gibt es einen Bernd May Wein.
Also internationale Weine, wenn du außerhalb Europas
zum Beispiel. Ja. Wo ich außerhalb von Österreich auch Weine beziehe.
Okay. Okay, gut. Gehen wir zu einem Buchstaben, der wahrscheinlich auch relativ kurz sein wird. J.
Das J. Was hättest du im gedacht?
Also was ich wirklich, nachdem ich zum ersten Mal mich mehr mit, in meinem Leben zum ersten Mal wirklich mich mehr mit Champagner, mit Sekt, Winzersekt, Schaumweinen beschäftige, ist wirklich das Thema Jahrgang. Ich tue mich immer noch schwer bei meinen Rotweinen, mir das so zu merken. Es gibt ja wirklich Menschen, ich denke, du gehörst dazu, die können sagen, in Frankreich war es irgendwie 2000 X und Y oder 1900, weiß ich nicht was, in Spanien, so da konnte ich sogar teilweise mal. Also da habe ich die 2000er ganz gut im Griff gehabt, zumindest für Rioja oder Ribera del Duero, welche Jahrgänge gut waren oder große Jahrgänge, sagt man ja, da sagst du vielleicht noch was zu. Gute Jahrgänge hätte ich jetzt in der Umgangssprache gesagt. Und bei Sekt und eben Schaumwein oder Methode traditionell ist für mich klar das Thema, wie Frankreich das macht. Ist das ein Single Vintage oder ist das ein Jahrgangs-Cuvée? Ist das überhaupt das richtige Wort? Dann kam ich zu Malat, nun mal sehr bekannt in Österreich für die besten Schaumweine.
Auch genannt Malat.
Malat, siehst du mal, nicht krank, Malat, sondern Malat. Aber wem willst du das jetzt wieder erklären? Also in der Schule, ne, du hast Deutschunterricht oder wie auch immer, oder malade für krank, vom Französischen her. Und dann kommt jemand und der heißt malade mit T, also kein weiches D. Und das ist anders ausgesprochen. Also mea culpa, es tut mir leid, habe ich falsch ausgesprochen. Sagst du es bitte nochmal, wie es ausgesprochen wird?
Er heißt Malat. Malat. Also bei Malat. Uns, es wird alles immer rollend. Österreich ist, mir kommt vor, immer so ein bisschen rollend.
Das Gleiche, ja, wie nicht so es, hart wie Deutsch in Deutschland.
Es gibt einen Winzer und der Stefan Themen ist der einzige Mensch, glaube ich, auf dem Planeten, der Kollege zu mir sagen darf. Und auch mein Name ist mit Doppel-Ludwig, Doppel-Gustav, Kollege. Und der Malat. Und der Malat ist auch der Malat.
Okay. Und der eben hat auch Jahrgangsgewiss. Du wirst jetzt gleich sagen, ob das stimmt oder nicht. Und seitdem ist es so ein bisschen, arbeitet das Thema Jahrgang in meinem Kopf. Was bedeutet das überhaupt? Warum macht man das?
Du hast absolut recht. Und ich habe erst vom Herrn Malat einen Sekt kosten dürfen. Und es gibt Jahrgang-Cuvées, da hast du recht, wo verschiedene, also das haben wir besprochen, wie wir über Champagne schon mal gesprochen haben, wo verschiedene Jahrgänge miteinander vermählt werden. Oder es gibt einen Jahrgang und das ist der Jahrgangssekt oder Jahrgangschampagner. Ah. Und der wird ausschließlich aus einem Jahrgang gemacht.
Und heißt auf Englisch dann Single Vintage.
Single. Wenn wir international bleiben, dann ist es das Single Vintage, genau. Es gibt auch bei Portwein Jahrgangsportweine, wo ein Jahrgang auf der Etikette steht und das ist eben beim Sekt und beim Champagner dasselbe. Dom Pérignon zum Beispiel macht ausschließlich Jahrgangschampagner. Die haben Krug zum Beispiel, wieder ein anderes Beispiel, Krug hat bei ihrem Einstiegs-Cuvée mindestens 10 verschiedene Jahrgänge in der Cuvettierung und macht auch in besonders guten Jahrgängen einen Jahrgangschampagner. Und Dom Pérignon macht immer mit Ausnahmen, da gibt es ein paar Ausnahmen, wo es nicht gemacht wurde, ausschließlich Jahrgangschampagner aus einem Jahrgang.
Mhm. So, und was will mir das jetzt sagen? Wir kommen wieder auf das Thema, dass wir mal über Cola machen gesprochen haben. Also eine immer gleichbleibende, ich sag mal Qualität, aber in dem Fall ist es eher ein immer gleichbleibender Geschmack. Kann mir das Küvettieren von verschiedenen Jahrgängen helfen, um immer meinen, was auch immer, Jahrgangs-Cuvée in einer ähnlichen oder gleichen Geschmacksrichtung zu liefern. Ich sag's jetzt einfach so.
Ja, du bist am richtigen Weg, weil es ist auch die Wahrheit. Also wenn es um diese Einstiegs-Cuvées geht, bleiben wir in der Champagne einfach. Wenn es um Einstiegschampagner geht, oder auch um Top-Champagners, die ja, es heißt ja nicht immer, dass nur ein Jahrgang das Beste ist. Man sieht ja auch in der Champagne, dass wenn man Krug trinkt, den vermeintlich einfacheren Krug, der schon zu den besten Champagnern auf dem Planeten zählt, dass eine Jahrgangscuvée ist, aus mindestens 10 Jahrgängen, gibt es natürlich meistens einen Hauptanteil von einem Jahrgang, aber dann eben verschnitten mit anderen Jahrgängen. Und ja, ich glaube schon, dass es darum geht, ein Geschmacksbild des Hauses Krug zum Beispiel auf den Markt zu bringen. Und das ist dann natürlich mit verschiedenen Jahrgängen besser zu kombinieren. Das ist, wenn du da ein großes Bild malst, hast du auch verschiedene Farben und die malen eben ihren großen Champagner mit verschiedenen Jahrgängen, damit es eben ein Gesamtkunstwerk wird. Und das ist dann eben der Champagner von Krug. Also ich sehe es da nicht so hart.
Das ist ja nicht hart, ist ja auch Kunst trotzdem, viel Arbeit.
Nein, ja schon, aber ist richtig, aber ich sehe das eher wie Kunst, diese Vermählung verschiedener Jahrgänge zu einem Gesamtbild, das dann eben sehr gut ist.
Und es gibt Jahrgänge, in denen das hast du ja gerade schon angedeutet, auch sehr viel Sinn macht, weil man aus dem einzelnen Jahrgang das vielleicht nicht schafft, eben den so rauszubringen.
Genau, es gibt nicht immer Jahrhundertjahrgänge.
Da kommen wir noch zu.
Ja, aber das Problem ist einfach, Problem ist kein Problem. Wenn du eine gleichbleibende Champagnerqualität haben willst, dann machst du es mit Jahrgangs, also mit Jahrgangsverschnitten. Oder wenn du einen so außerordentlich guten Jahrgang hast, dann machst du halt einen Jahrgangschampagner daraus, der aber auch dann halt richtig gut sein muss. Weil das ist immer das Gleiche. wenn es dann schon das Beste sein soll, als im Jahrgang, dann muss schon pfeifen, weil wenn es dann nicht pfeift, dann macht es nicht viel Sinn.
Okay, und jetzt hast du gerade was angesprochen, was ich ja immer liebe, wenn du das sagst, und das kommt wirklich häufiger vor. Es wird ein Jahrhundertjahr oder das ist ein Jahrhundertjahrgang. Wie viele Jahrhundertjahrgänge kann denn ein Jahrhundert haben?
Ja, wenn du einen Winzer fragst, machen alle 2 Jahre einen Jahrhundertjahrgang. Aber die Wahrheit ist, dass wir so Jahrgänge wie, wenn wir in der Steiermark bleiben oder in Österreich bleiben, hatten wir schon ein paar wirklich fantastische Jahrgänge. Also wenn's 15 hernimmst, das war schon sehr gut. 17 war wirklich ein Jahrhundertjahrgang. 21 war auch ein Jahrhundertjahrgang. Also da haben wir schon 2 Jahrgänge drinnen, die mit Abstand in ganz Österreich Jahrhundertjahrgänge waren. Mhm. Warum? Weil einfach alles zusammengepasst hat. Und das ist immer das, es muss schon viel zusammenpassen. Das heißt, wir brauchen einen Winter. Wir fangen mal mit dem Winter an. Wir brauchen einen Winter, wo die Wasserversorgung schon passt. Das heißt, wenn ein zu trockener Winter ist, wo du zu wenig Wasserversorgung hast, dann hast du für den Start schon einmal zu wenig Power, dass eben die Traube oder die Rebe mal versorgt wird. Dann brauchst du die Blüte. Wenn du zu viel Verrieselung hast oder wenn es in der Blüte schon zu viel regnet oder wenn du zum Beispiel Hagel hast oder wenn bei der Blüte schon was nicht passt, dann ist der Ansatz schon nicht der beste und dann kann von der Blüte weg bis zur fertigen Lese passt schon wieder was nicht. Das heißt, es muss auch die Blüte passen. Und dann hast du natürlich die ganzen anderen 100 Tage, wo alles, oder inzwischen sind es keine 100 Tage mehr, 100 Tage mehr bis zur Lese, sind schon 90 Tage, dass eben auch in dieser Zeit, das heißt der ganze Sommer, dass der einfach mit Regen, also dass es nicht so heiß ist und wenn es heiß ist, dass es zwischendurch ein bisschen Regen, damit du ein bisschen Wasserversorgung hast, damit die Traube nicht zu viel Stress kriegt, weil Trockenstress ist ja auch wieder nicht gut. Das heißt, das ganze Jahr bis dann zur Lese, weil das Schlimmste ist ja dann eigentlich, so wie jetzt, wenn du in der Lese schon bist und auf einmal hast du so viel Regen. Weil jetzt haben wir auch, so wie gestern, hat es ja auch wieder gewaschelt ohne Ende. Da wir haben ja Regen gehabt ohne Ende und eigentlich solltest du lesen, die Trauben werden fertig, was aber jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil es wird heute ist schon wieder fantastisch und die ganze Woche bleibt es richtig schön und dann hoffentlich nächste Woche bleibt es auch schön, dass es dann einfach mit der Lese durchgestartet wird, dass alles dann runterkommt, was runterkommen soll. Weil bis jetzt schaut 2025 richtig, richtig gut aus. Es könnte jetzt nur mehr mit einer Regenperiode nicht mehr so gut sein.
Okay.
Was wir nicht hoffen.
Dann kommt der Wein in den Keller, dann wird er quasi vinifiziert, wird gemacht und jetzt, dann kommt der Winzer.
Dann kann nur mehr der Winzer Fehler machen.
Ich bin jetzt völlig unbedarft. Vielleicht bin ich auch ein Tourist, der Österreich besucht. Und ich weiß nicht, wie das Jahr war. Ich habe keine Ahnung, ob es geregnet hat oder nicht, ob es Frost gab, Hagel und so weiter. Das weiß ich alles nicht. Wie schmecke ich, ob es denn ein Jahrhundertwein ist? Also alles, was du gesagt hast, ist, glaube ich, so die Sichtweise von Experten, von denen, die Wein auch machen. Aber was mache ich? Woran erkenne ich im Glas dann einen Jahrhundertjahrgang?
Jahrhundertjahrgänge sind einfach homogene, von hinten bis vorn homogene Weine. Das heißt, die Säure, die Frucht, der Körper, die Tiefe, die Länge des Weines, alles ist in Balance. Und das hast du eben nicht, also diese Balance hast du nicht, wenn es ein zu kühles Jahr war. Wenn es ein zu kühles Jahr war, wäre wahrscheinlich die Frucht wieder eine nicht ausgereifte Frucht, die Säure wäre höher. Wenn es ein zu warmes Jahr war, hätte es wahrscheinlich wieder weniger Säure, mehr Kraft, mehr Körper am Gaumen, das heißt mehr Alkohol. Und in einem Jahrhundert, bleiben wir beim Jahrhundertjahrgang ist einfach alles in Balance. Und die Balance ist, wie gesagt, Frucht, Körper, Säure, Tiefe, Abgang. Und wenn das in Balance ist, das heißt, alles ist homogen, dann kannst du von einem Jahrhundertjahrgang sprechen.
Okay, dann schaue ich doch jetzt mal, dass ich relativ schnell mir noch was von 17 organisiere.
17, 21 ist wirklich, also das sind die Jahrgänge, die von mir aus gesehen die Jahrhundertjahrgänge sind, Wobei das ja eigentlich immer ein bisschen eine Schwachsinnsrederei ist, weil 20, zum Beispiel 2022, was ich bis jetzt gekostet habe, war ja auch fantastisch gut. 18 ist auch super. Also es muss halt immer einen Jahrgang dann geben und das gibt es halt, weil es einfach so war. Das ist eben 17, 21, die eben noch herausstechen aus den anderen Jahrgängen. Wobei auch die anderen Jahrgänge fantastisch sind, weil kein Winzer macht ja schlechte Weine und auch die Jahrgänge sind ja auch sehr
auch ausbalanciert.
Ausbalanciert, ja. halbwegs ausbalanciert. Natürlich gibt es Jahrgänge, die halt ein bisschen an Zacken schlechter sind, weil es mehr Grink hat, aber am Ende des Tages, ja, es kommt trotzdem ein sehr guter Wein hervor. Aber wie gesagt, wenn wir über das Thema Jahrhundert sprechen, dann ist es halt immer ein Gesamtkunstwerk. Und eine Mona Lisa wird ja auch nicht jeden Tag gemahlen, die haben sie ja auch nur einmal gemahlen, wahrscheinlich, und ist auch ein Jahrhundertbild. Deswegen gibt es diese Jahrhundertjahrgänge halt auch nicht, wie die Winzer meinen, alle 2 Jahre, sondern es gibt es halt nur alle paar Jahre.
Wir können J dann verlassen, weil ich wüsste nichts mehr. Und bei K, und wenn man jetzt anschaut, wie lange wir schon sprechen, bei K wird uns vielleicht noch das ein oder andere begegnen.
K ist unglaublich spannend, weil wir könnten über klassische Weine sprechen, wir könnten über das Klima sprechen, wir könnten über Kork sprechen. Also du darfst ja aussuchen, mit was wir anfangen.
Ich glaube, das Klima hatten wir in relativ vielen Folgen, auch gerade zu Beginn unserer Podcast-Reihe. Da würde ich darauf verweisen und die Zuhörer können da nochmal rein. Da haben wir viel mit den Winzern in den Winzer-Talks drüber gesprochen und werden wir auch nochmal, aber dann in einer separaten Folge, weil das Thema Klima und auch natürlich ökologisches Arbeiten, das wird einfach, das bleibt wichtig, das machen wir mal separat. Wenn ich ehrlich bin, ich finde den Korken unfassbar wichtig und hätte aufgrund der Schaumweine oder auch grundsätzlich noch vielleicht nenne ich es Stiefkind oder wie auch immer, aber die Kohlensäure. Können wir vielleicht kurz über Kohlensäure sprechen und dann machen wir den Korken gescheit?
Die Frage ist jetzt, wie entsteht Kohlensäure oder ist Kohlensäure gut?
Na, das nicht, weil ich habe tatsächlich nie in irgendwas groß aufgepasst wie Physik oder Chemie. Ich bin einfach schlecht bei sowas und ich würde es auch jetzt wieder direkt vergessen. Mir geht es eher darum, dass ich bei Knight Timber mich erinnere, gesagt zu haben, also eben bei dem Schaumwein aus Großbritannien, der jetzt so abgeräumt hat, dass der für mich gefühlt weniger Kohlensäure hatte. Gibt es für euch da als Sommeliers, wirklich Spitzensommeliers, auch in der Spitzengastronomie, gibt es da irgendwas, das ihr sagt? Redet ihr überhaupt über Kohlensäure oder ist es wurscht, wie viel Kohlensäure? Weil bei Mineralwasser weißt eh oder bei Sprudel ist es halt normalerweise ein Thema. Also Soda.
Du sprichst natürlich, wenn du einen Sekt oder Schaumwein, sagen wir das Wort Schaumwein, weil das ist alles. Also Schaumwein ist jetzt
bitte
alles.
Schaumwein, ja.
Und wenn wir über Schaumwein sprechen dann, und wir verkosten diese Schaumweine, dann sprechen wir natürlich die Kohlensäure an, weil die Kohlensäure ist ja essentiell wichtig. Und da geht es dann schon darum, ob das eine grobe Kohlensäure ist, eine feine Kohlensäure, ob das ob die Blasenbildung eine große oder ganz feine Perlage ist. Also das Thema Perlage ist dann wichtig, was die Kohlensäure ist. Also eine feine Perlage oder eine grobe Perlage. Und dann kann man schon eigentlich einiges rauslesen, ob das auch wieder ein toller Champagner ist oder Schaumwein, wie auch immer. Und ich liebe, wenn das ein ganz feines Mousseau ist. Also ganz feine Perlen, fest kompakt benannt. Und ich bin kein Freund von diesen breiten, schäumenden Mousseau, wo du einfach nur Schaum am Gaumen hast. Das wäre jetzt nicht mein Favorit. Ich habe lieber das ist elegant, feinkörnige, was einfach animierend ist. Und das ist elegant und das macht Spaß.
Und das kannst du als Experte auch sehen, oder? Das ist nicht nur dann am Gaumen eben dieses Mussierende, die Perlage eben, sondern das siehst du schon im Glas?
Ja, also man sieht es natürlich, aber ich bin ehrlich, ich will das am Gaumen spüren. Und du siehst ja im Glas, du siehst nur, wie es blubbert. Aber am Gaumen spürst du dann, ob es auch harmonisch ist, ob es eingebunden ist, ob das separat steht. Ich meine, interessant ist ja dann, wenn du für eine Prüfung lernst, zum Beispiel für die Schaumweinprüfung der Weinakademie, und du sollst dann verschiedene Herstellungsarten herauskosten können, dann kannst du natürlich, wenn die Kohlensäure ein bisschen separat steht, kannst du darauf schließen, dass es vielleicht zugesetzte Kohlensäure war. Und wenn du dann einen tollen Sekt oder Champagner, also Winzersekt oder Champagner am Gaumen hast, wo alles sehr harmonisch ist, wo nichts separat steht, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass es eigentlich ein sehr gutes Produkt ist, mit dort traditionell, also in der Flasche vergoren. Und das kann man schon kurz ansprechen. Es gibt verschiedene Arten, wie man Kohlensäure zusetzt. Das ist eben ein Tankgärverfahren, wo eben im Tank Zucker dazukommt und Hefe und dann im Tank die zweite Gärung erfolgt. Oder Methode traditionell, wo das Ganze eben in der Flasche passiert, wo der fertige Grundwein in die Flasche kommt. In diese Flasche kommt noch einmal Zucker und Hefe, dann wird das Ganze zugestopstelt mit einem Kronenkorken, dann hast du die zweite Gärung in der Flasche und dadurch entsteht Kohlensäure und oder du gibst einfach Kohlensäure dazu, wie vielleicht für einen einfachen Spumante, wo du einen fertigen Wein hast und in einen Drucktank Kohlensäure dazu gibst und dann hast du auch einen Perlwein.
Und die steht dann aber eher so geschmacklich oder in der Wahrnehmung auch separat.
Genau, das wird jetzt wahrscheinlich kein homogenes Getränk sein. Das ist wahrscheinlich sehr gut. Also kommt man auf die Qualität drauf an, ganz klar.
Es kann sehr gut sein.
Kann sehr gut sein. Aber die Wahrheit ist, du wirst es dann merken, dass eben das Ganze nicht integriert ist, sondern du merkst die Kohlensäure und dann merkst du eben dass den Wein an der Seite ein bisschen und es wird auch keine so homogene Geschichte sein, wie eben Champagner oder also einfach Methode traditionell, also in der Flasche vergoren.
Okay, ich habe noch zwei Fragen, auch wenn wir jetzt schon wieder wahrscheinlich überziehen werden dann, weil wir noch zum Korken kommen. Zum einen das Mussieren, das passiert mir ja auch bei, ich sage jetzt, jungen Weinen. Das ist dann aber nichts von einer irgendwann in einem Gärverfahren entstandenen, sondern das ist noch, weil der jung ist? Oder was ist das Mussieren? Ist das schon durch den Gärprozess entstanden oder wie ist das?
Das heißt, du sprichst einen trockenen Weißwein an.
Weißwein, ich habe es tatsächlich bei Rotwein schon mal gehabt.
Ja.
Ich habe es auch bei Rotwein, bei jungem Rotwein schon mal gehabt, wo es auch siehst teilweise.
Ja.
Wenn er dann er wurde geöffnet, die Luft kommt dran und oben bildet sich Schaum. Das ist nicht nur durchs Eingießen.
Naja, auch dort gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kann natürlich durch die Gärung gebundene Kohlensäure sein, die sich dann, die dann eben austritt. Und oder, was auch sehr gerne gemacht wird, vor allem bei einfachen Weißwein, dass eben beim Füllen ein Zacken Kohlensäure dazukommt. Dann wird das Ganze zugeschrauft, damit eben der Wein ein bisschen also eine Frische kriegt.
Mhm.
Und diese Kohlensäurezugabe, also ich bin ja der zwanghafte Freund von dem, weil wenn ich einen Spritzer trinken will, dann trinke ich einen Spritzer. Und wenn ich einen Wein trinken will, trinke ich einen Wein.
Genau.
Gebundene Kohlensäure lüftet sich aus. Also das geht wirklich weg. Das kann natürlich sein, dass wenn du das einfach bindet im Wein und wenn du es dann aufmachst und ins Glas gibst, kann es sein, dass es kurz einmal ein bisschen was macht im Wein, aber mit zweimal Schwenken ist das weg. Das andere bleibt schon ein bisschen mehr haften und soll einfach den Wein mit seiner Kohlensäure den frischen Kick einfach mitgeben.
Ich wusste, dass du jetzt frische Kick sagst.
Ja.
Das ist es auch tatsächlich, aber wenn man das nicht weiß und damit nicht rechnet, dann wundert man sich eventuell. Also so ist es mir gegangen. Also, und jetzt hast du den Spritzer erwähnt. Das müssen wir bitte beim Thema Kohlensäure noch bringen, weil ich mich natürlich immer frage, gibt es da auch unter Fachmännern, unter Sommeliers, unter Sommeliers, gibt es da etwas, wo ihr sagen würdet, bitte Leid, nimmt nicht den absolut stärksten, wo also nicht Soda irgendwie drauf, sondern vielleicht etwas Medium oder so. Was würdest du sagen?
Ja, nicht. Das muss spritzen. Also,
Spritzer muss spritzen.
Ein Spritzer mit Mediumwasser, das ist, mein Bruder jetzt sagen, das ist Ludo Kaka. das ist richtig grauslich. Also wenn ein Spritzer nicht sprudelt und es gibt, liebe alle Niederösterreicher, bitte verzeiht mir, es gibt nur eine Rebsorte für Spritzer und das ist der Welschriesling. Und die besten Spritzer auf dem Planeten passieren mit Welschriesling und am gescheiten entweder Soda oder am gescheiten Mineralwasser. Ich mache jetzt keine Werbung für Mineralwasser.
Ja, aber es muss pfeifen wieder mal.
Alle wissen, es gibt nicht viel, was richtig Kohlensäure hat. Und ein steirisches Wasser hat sehr gute Kohlensäure und das ist perfekt für Spritzer.
Spritzer Steiermark.
Das muss Kohlensäure haben. Sonst ist es leider nicht gut.
Okay, ja, dann gehen wir von der Kohlensäure zum Korken.
Der Kork, das ist eines der spannendsten Geschichten überhaupt, weil ich glaube, ich rede über Kork und über Verschluss schon viel mehr als über Wein an sich, weil es gibt ja da so viele Ansätze, welcher Verschluss auf eine Flasche Wein aufkommt. Und es gibt auch Menschen, die trinken nur Kork, also die trinken nur Weine, die mit Kork verschlossen sind. Also Kork ist mit Abstand. Also Kork, wenn es die beste Korkqualität ist und du hast keinen Korkfehler, ist es sicher der mit Abstand beste Verschluss. Wenn du aber, so wie in Österreich, sehr viele Probleme hast mit Kork, dann ist es auch für mich vollkommen okay und vollkommen plumpsen, ob das ein Schrauber oder ein Glasverschluss ist oder vielleicht ein Diamkork. Zum Diamkork kommen wir dann später, weil da habe ich ein bisschen eine zwiespältige Meinung dazu.
Und ich weiß noch nicht mal, was es ist. Also
ja, genau. Und ich erzähle dir alles. Wo Kork herkommt, der größte Produzent ist sicher Portugal.
Ja, wunderschön dort, kann ich nur empfehlen. Sieht schön aus.
Yeah. Und dann gibt es natürlich auch in Spanien, ein bisschen in Frankreich, Italien und dann im südlichen Gefilde Algerien, Marokko, Tunesien gibt es Kork.
Korkeichen.
Aber ich glaube, Entschuldigung, Korkeichen. Du bist absolut richtig, Korkeichen. Aber ich bin, wenn wir uns darauf einigen, ist Portugal sicher das mit Abstand wichtigste Gebiet für die Korkeiche und die Korkproduktion.
Und es ist aber trotzdem so, dass wenn ich dann in der Weiterverarbeitung wenn irgendwas nicht 100% passt, dann ist dieses wunderbare Naturprodukt eventuell nicht perfekt für mich und auch der Grund, warum ich mich nach einem anderen Korken umschaue.
Oder? Richtig, und wir werden gleich darüber reden, was der größte Fehler sein kann. Mhm. Aber das wollen wir mal wissen ungefähr, wie lange braucht überhaupt so ein Korkbaum? Weil viele können sich gar nichts vorstellen, was so ein Korkbaum ist. Also diese Korkeiche braucht einmal mindestens 25 Jahre, damit sie überhaupt diese Korkrinde so richtig etabliert. Und dann wird dieser Korkeichenbaum wird ja geschält. Das heißt, er wird ja nicht gefällt und dann gehäckselt, sondern er wird geschält, diese Rinde wird runtergeschält und die bildet sich alle 7 bis 9 Jahre, am besten 9 Jahre, bildet sich wieder nach und dann kann man das schon, also einen Korkbaum kann man schon bis zu, ich glaube, 17 Mal verwenden, bis er dann einfach wirklich nichts mehr hergibt. Und auch dort gibt es wieder verschiedene Qualitäten. Und das merkt man auch in Österreich. Also der beste Kork ist immer der feinbohrige Kork, wo du fast keine Löcher drin siehst und keine Poren drinnen siehst, sondern der einfach sehr kompakt ist. Und da gibt es dann auch wieder andere Qualitäten. Das sieht man dann oft, wenn man eine günstige Flasche Wein den Kork rauszieht, dass die Poren oft ein bisschen offener sind, dass er eben nicht so kompakt ist. Und da sieht man dann schon einmal, dass es nicht die beste Korkqualität ist.
Mhm. Da möchte ich gerne kurz einhaken, weil ich habe mich natürlich, weil ich dort überall schon war und das gesehen habe, wie die dann auch geschält sind und so weiter, wunderschön, wenn sie rot da stehen oder wie auch immer, quasi nackt und oben der Baum ist noch ganz normal, aber unten halt geschält. Und dann geht's, weil es ja ein Naturprodukt ist und du sagst, es gibt dann einfachere, größere, großbürgere, da geht's aber ganz klar um Geld. Also das darf man nicht unerwähnt lassen oder sollte man nicht unerwähnt lassen, wie teuer so ein Kork ist, so ein toller, guter Kork.
Kork ist eine Maschinerie. Also es werden ja Millionen von Korken jedes Jahr produziert, ist ja klar, weil
gibt auch viel Wein.
Im Rioja brauchst du schon einmal für ein Weingut wahrscheinlich 5 Millionen Kork. Also es werden da einige Millionen Korke produziert. Und natürlich ist es eine Maschinerie und natürlich bekommen die, was am meisten kaufen, auch die beste Korkqualität oder auch die, was am meisten zahlen. Weil jetzt inzwischen kostet ja diese One-by-One oder B2B-Kork, wo jeder Kork, und jetzt kommt das Wort, was ganz wichtig ist, separat auf DCA. DCA ist Trichloranisol und Trichloranisol ist ein Bakterium, das eben im Weinkork drinnen ist und den Korkfehler in den Wein bringt. Das heißt, der Kork an sich hat dieses Bakterium in sich drinnen Und das wird dann übertragen, wenn der Kork dann drinnen ist, in der Flasche, mit der Verbindung mit Wein, kommt dann eben dieser Geschmack. Der Geschmack kann alles sein. Das kann von einem nassen Hund bis über einen Wettex, der einfach stinkt. Das kann alles sein. Der offensichtliche Kork ist ja nicht das Problem. Weil da ziehst du den Stoppel raus, riechst zu wie, der stinkt schon einmal. Dann gießt du den Wein ins Glasl, riechst eine und der Wein stinkt. Das ist der offensichtliche Korkfehler. Das Problem am Korkfehler ist ja dieser schleichende Kork. Das heißt, wo du dir nicht sicher bist, ist es ein Korkfehler oder nicht. Mhm. Und das ist immer das Spannendste, weil wenn du den Wein nicht kennst, und das ist immer das Problem, schleichende Korkfehler können oft sein, dass es nur hinten raus ganz leicht bitter oder ganz leicht grün wirkt. Das heißt, du hast nicht diesen offensichtlichen Gestank, sondern nur ganz leicht bedeckt. Der Wein ist verschlossen, du hast so hinten raus das Grüne, das Bittere. Wenn du aber dann eine neue Flasche aufmachst und du stellst einen sauberen Wein neben zu, dann siehst du ganz genau, dass es eben ein Korkfehler ist. Das Problem ist, wenn du halt nur eine Chance hast und du sitzt im Restaurant und du kriegst einen Wein, der einfach genauso schmeckt, leicht bedeckt, hinten aus ein bisschen grün, ein bisschen bitter. Ich sage immer ganz einfach, gebt es, lasst den Sommelier kosten und lasst ihm eine zweite Flasche bringen, weil wenn es ein normaler, gescheiter Sommelier ist, wird er das machen. Weil erstens einmal die Korkfehler oder die Korkweine kriegen sie ersetzt. Und wenn die zweite Flasche dann gleich schmeckt, ja, dann hast du halt zwei Flaschen, die gleich schmecken, macht auch nichts. Aber wenn die zweite Flasche sauber ist, dann weißt du ganz genau, dass eben ein Korkfehler da war. Wenn sich der Sommelier selber nicht ganz sicher ist. Weil das Problem ist, wenn ich einen Wein nicht kenne und ich habe das Bitter hinten aus, kann es ja oft auch sein, dass der Wein einfach so ist. Aber es ist oft immer so schade, weil dann sagst du, der Wein ist ein Schaß und du verteufelst den Winzer, der macht nur Weine, die nicht gut sind. Dabei ist es ein Fehler vom Verschluss, wo der Winzer nichts dafür kann.
Ja, super spannend. Also auch, dass die Flaschen, wir reden natürlich immer von Qualitätsbetrieben und so weiter, dass da eine Möglichkeit des Ersatz da ist. Also dass man sich auch als Gast gar nicht irgendwie genieren muss, dass das jetzt vielleicht ungut ist für alle Beteiligten, sondern dann eher sagt, na, da merke ich was. Und der Sommelier, wie du sagst, kennt sich halt natürlich super aus. Ist es so, du hast es vorhin kurz erwähnt, dass diese Korken geprüft werden darauf? Die Qualitätskorken, genau. Die guten Korken und die einfacheren vielleicht nicht, die billiger sind, weil ich weiß nicht, ich rede von teilweise 1 bis 2 Euro für so einen Korken, oder? Habe ich mal gehört.
Ja, wir reden von 1,80 bis 2,30 inzwischen schon von den One by One. Wobei, da bin ich ganz entspannt, wenn die Flasche Wein 60 Euro kostet, ist 2,30 Euro ist nicht viel. Also das sehe ich dann entspannt, weil wenn ich eine tolle Flasche Wein kaufe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass auch der Kork perfekt ist. Und diese One-by-One oder B2B-Kork, die sind eben auf DCA, Trichoronisol, geprüft, wobei das ja auch nur sensorisch gemacht wird vom Menschen. Also da, und natürlich hast du, es gibt immer wieder Flaschen, wo du dann trotzdem einen Korkfehler hast, aber ja, die Firma, trotzdem diese Firma, die das anbietet, die garantiert dann auch dem Winzer, dass er sein Geld zurückbekommt oder Ersatz kriegt.
Also wie eine Versicherung quasi mit.
Ist ja wie eine Versicherung, okay. Genau. Aber es ist nicht schlecht, wenn man eben diese One-by-One oder B2B-Kork verwendet, vor allem in einem Preis. Ist klar, wenn der Wein an sich schon nur 5 Euro kostet, macht es keinen Sinn. Aber wenn du einen Wein hast, der, ich sage mal, 30 Euro aufwärts, dann kann ich das schon reinrechnen. Mhm.
Jetzt haben wir den Preis und das finde ich immer ganz wichtig. Also Preis einer Flasche Wein und dass man früher, auch kann ich ja sagen, aus Konsumentensicht, ganz früher hat man gedacht, oh, das ist ein Schraubverschluss, also das ist nichts. Das haben nur die eben nicht Qualitätsweine und so weiter. Das hat sich ja komplett geändert und auch bei Top-Weinen habe ich schon einen Glasverschluss gehabt. Also das ist das, was du meinst, dass es da mittlerweile alles gibt, oder?
Richtig. Und es hat sich auch Gott sei Dank schon etabliert, dass es andere Verschlüsse gibt. Und ich glaube auch, dadurch, dass es andere Verschlüsse gibt, ist auch die Korkqualität wieder besser geworden. Ist klar, weil es wird jetzt nicht in jede x-beliebige Flasche ein Kork reingesteckt, sondern es wird ein Schrauber genommen. Oder, und jetzt kommt den Diamkork, müssen wir noch besprechen, weil das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, weil der Diamkork, ich sage immer ganz blöd Bröselkork dazu, Das ist ja sicher die Geschichte, was ja gerade am Markt richtig überhand nimmt, ein bisschen. Ein bisschen.
Was ist das? Ist das der Gummikork?
Nein, eben nicht. Der
Eben.
Diamkork ist ein Naturkork und ein Naturkork, der einfach zerkleinert wird, also aufgebröselt wird. Und der wird, man, das heißt so, im Diamantverfahren wird der dann eben, wenn man so will, gereinigt. Und gereinigt wird er mit Kohlendioxid. Und das ist in einem Zustand zwischen Flüssig und Gas, also überkritischer Zustand heißt das Ganze. Und mit dem wird dieser Brösel, also werden diese Brösel dann eben behandelt. Und dann werden alle flüchtigen Stoffe kommen dann, also so wie der Korkgeschmack, würde dann eben rausgelöst werden mit einem Granulat.
Also ganz
Und
viel
dann
Aufwand, also ich muss das
viel
jetzt direkt,
Aufwand.
viel
Ja,
Aufwand,
du
um
hast
aus einem
recht.
Naturprodukt etwas zu machen, das fehlerfrei ist. Also
Richtig.
quasi
Und
nicht mehr
dann,
natürlich, wenn ich das so sagen darf.
genau. Und dann bleibt eben so ein Korkgranulat über. Und das wird dann wieder mit einem Bindemittel zusammen gepresst. Und unter Druck und Hitze wird es dann wieder eben zum Korken zusammengepresst, wenn man so will.
Und da
Also
hast
du
du
hast
ein
recht.
gespaltenes Verhältnis zu. Kann ich irgendwie
Richtig.
verstehen.
Ja, nein, aber das Einzige, man, der Vorteil ist einmal, du hast keinen Korkschmuck. Der Nachteil ist halt, du hast halt wieder so einen Aufwand dabei, dass eben das passiert. Und ich bilde es mir halt ein, dass eben der Tier am Verschluss, vielleicht in der Reife, das ist ja immer eine Aussage, ich habe jetzt ein paar Weine verkostet, die mit dir am Verschluss eben verschlossen waren. Und für mich war das in der Reife halt ein Zacken zu schnell entwickelt. Es kann aber auch der Wein gewesen sein, der einfach von Haus aus sich zu schnell entwickelt hat. Aber ja, der Triumph-Verschluss ist trotzdem ein sehr guter Verschluss. Sehr viele Winzer schwören inzwischen auf Triumph und sagen, sie haben eben einen Kork drinnen, der aber eben kein DCA, das Trichloranisol, nicht mehr eben im Kork hat. Und deswegen kannst du schon mal ausschließen, dass der Wein einen Korkgeschmack hat.
Und warum machst du das dann als Winzer? Machst du das, weil du die andere Variante, zum Beispiel den Glaskorken, der finde ich auch wertig wirkt, aber ja, ich brauche dann keinen Korkenzieher mehr und so weiter, das ist schon was anderes, weil du den Gästen vielleicht nicht zu oder den Kunden nicht zumuten möchtest, weil sie denken könnten, das ist dann nicht die allerhöchste Top-Weinqualität.
Es ist natürlich ein Part, der absolut richtig ist. Aber ich glaube auch, der zweite Part ist, wenn du deinen Wein kennst, dann weißt du oft schon, dass der Schraubverschluss oft den Wein zu lange zu verschlossen hält. Weil es klar, da kriegt er keinen Sauerstoff dazu, gar nichts. Und mit dem Diamverschluss hast du fast wie beim Kork schon einen ganz einen leichten Sauerstoffausgleich, also nicht Ausgleich, Einfluss. Und dadurch entwickelt sich der Wein anders. Also ich bin bei der romantischen Variante, dass der Winzer sich Gedanken um seinen Wein macht. Aber natürlich hast du vollkommen recht, dass es natürlich viel eleganter ist, auch diesen Diamkork rauszuziehen, als einen Schrauber aufzumachen.
Ja, Schrauber ist noch das eine, aber wenn du halt eben quasi oben den, ich weiß nicht, die Banderole, die Kappe oben abmachst und dann hast du Glas da. Also das finde ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr irgendwie anders. Also finde ich sogar cool, ich sammle die und kann die wiederverwenden und weiß nicht. Also ich finde Glas jetzt nicht schlecht.
Ich bin am Ende des Tages für alles, was den Wein hilft, einfach ein richtig guter Wein zum sein.
Aber Glas macht es
Und
nicht schlechter oder so, oder?
na, also Glas ist auch wieder so eine Geschichte. Es gibt wieder ein paar Winzer, die wegkommen vom Glas und ihre Top-Weine wieder mit Naturkork verschließen. Ich glaube, da muss ein Winzer einfach, der muss wissen, was für seinen Wein gut ist. Und wenn er sieht, dass er mit Glasverschluss einfach anders sich entwickelt, dann soll er den Verschluss nehmen, der einfach für sein Wein der richtige ist. Aber wir dürfen, weil das Verschlussgespräch habe ich wirklich am Tag öfters als ein Weingespräch,
Wirklich.
wir dürfen uns da nicht zu versteifen, es geht um einen Verschluss. Und der Winzer, denke ich mal, der macht sich ja Gedanken, was für seinen Wein der beste Verschluss ist. Und ob ich da jetzt einen Kork rausziehe oder aufschraube oder eben den Glasverschluss runtergib, ja. Wenn das Glasl Wein einfach richtig gut ist, was willst?
Ja, ein bisschen Sauerstoff, das hast du gerade gesagt, ist also vielleicht noch, um das abschließend zu erklären, dass es irgendwie organisch, weiß ich nicht, doch mal irgendwas noch an Sauerstoff heran kann, ist also grundsätzlich nicht schlecht und kann sogar gewollt sein durch den Korb.
Es kommt auf den Wein immer drauf an. Also wenn du einen Wein hast, der von Haus aus schon ein bisschen reduktiver gebaut ist, dann tut ihm der Sauerstoff natürlich gut, weil er sich dann einfach anders entwickelt. Und wenn du einen reduktiven Wein einsperrst mit einem Schraubverschluss, dann bleibt der Wein auch so lange, also ewig lang, so reduktiv wie er ist. Du musst immer wissen, was willst du herzeigen, was willst du mit dem Wein einfach vor allem in der Reife machen. Und ja, wenn du einen reduktiven Wein die nächsten 20 Jahre haben willst, dann gibst du einen Schrauber auf. Wenn du aber eine Entwicklung haben willst und du willst dieses Reduktionsthema nur als ein Tool von vielen haben, dann ist wahrscheinlich der Korkverschluss das bessere Thema.
Okay. Und den gerade angesprochenen Kunststoff, ich sag halt Gummikorken, den lassen wir ganz weg, oder?
Du, ja, der Gummikork ist das größte Verbrechen der Menschheit. Der Diamkork ist wirklich gut. Also okay. Diamkork finde ich gut. Wir werden in der Zukunft dann sehen, ob sie es entwickelt oder nicht. Das wird sich die Zukunft erweisen. Aber alles, was Plastik, also diese Plastikverschlüsse, was da gegeben hat in die Ende 90er Jahre, man, das war echt der Wahnsinn. Die Weine haben geschmeckt wie ein nasses Plastiksackel, also richtig raffig.
Okay, ja gut, dann sieht man ja, es kann in der Entwicklung qualitativ zumindest nur nach vorne gehen. Das ist gut. So können wir verbleiben und sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Weinlexikon. Es geht weiter und wir freuen uns auch über euer Feedback oder ihr könnt uns über die Streamingdienste auch schreiben. Ihr findet uns auf eurem iPhone und auch auf natürlich den anderen Marken immer bei euren Podcasts.
Und wenn ihr einen Spritzer trinkt, nehmt ein Sprudelwasser, das sprudelt ohne Ende. Und Spritzer ist mit Böschriss. Alles Liebe aus der wunderschönen Südsteiermark. Baba.